Gemeinde, hier ist nun meine Predigt zum Karfreitag in diesem Jahr. Sie bezieht sich auf die Kreuzigung Jesu im Johannesevangelium. Am besten ist es, wenn ihr zu Hause den ganzen Text ergänzend mal lest, Johannes 19, 17 bis 30. Ich werde in der Predigt dann immer auch Bezug darauf nehmen. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört oder sogar selbst so etwas mitgemacht. Familienaufstellungen. Da ist eine Gruppe. Einer davon ist dran. Die anderen sind die Statisten. Der dran ist, stellt nun mit diesen Statisten seine Familie nach. Seine Herkunftsfamilie, die aktuelle oder beide zugleich. Er stellt sich mitten in den Kreis. Dann holt er eine Person nach der anderen aus der Gruppe und platziert sie als seine Familienangehörigen um sich herum. Wer gehört dazu? Wer steht wo? Wer hat zu wem wie viel Abstand? Wer ist wem zugewandt? Wo gibt es Berührungen? Wer ist näher? Wer ist weiter weg? Und wie fühlen sich die Statisten in ihren jeweiligen Positionen? Diese Art Rollenspiel wird oft in Beratungsgesprächen durchgeführt, um bestimmte Beziehungsmuster in einer Familie erkennen und dann verbessern zu können. Eine Familienaufstellung der grausamen Art ist die Kreuzigungsszene. Welche Rollen sind da vertreten? Wie stehen die einzelnen Menschen da zu Jesus? Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus aus der Stadt bis zum sogenannten Schädelplatz, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Die zwei, Namenlose, wie Jesus verurteilte, Todeskandidaten, Jesus mitten dazwischen. Man könnte auch sagen, Jesus ist an ihrer Seite, direkt neben ihnen, an beiden. Und er verbindet sie miteinander, hat jeweils einen Arm zu ihnen auf dem Balken ausgestreckt, sogar noch im Tod. Interessant, diese zwei sind die Personen, die Jesus in seiner Sterbestunde am nächsten sind. Und Jesus ihnen auch, die mitfühlen und mitsterben. Dann sind da noch sie, die Soldaten, die Jesus kreuzigen. Sie kommen nun ausführlicher vor. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Die Soldaten sind auf ihre Weise auch dicht dran. Sie entkleiden ihre Delinquenten, nageln sie ans Kreuz. Und dann kümmern sie sich um die gerechte Verteilung ihrer Hinterlassenschaften. Es hat sich seitdem millionenfach wiederholt. Menschen schänden, quälen, töten andere Menschen und sind dabei doch innerlich völlig unberührt. Je mehr man andere körperlich misshandelt, desto mehr sinkt die Hemmschwelle zur Gewalt, desto mehr stumpft man ab. Henker, die zum Tode Verurteilte enthaupten, eine Giftspritze verabreichen oder an den Galgen hängen. Piloten, die aus ihrem Jagdflugzeug Bomben auf Städte abwerfen und sich tierisch freuen, wenn sie getroffen haben. Sie verrichten ihre Arbeit, andere einen Tisch zimmern oder Formulare abheften. Dicht dran und doch ganz weit weg. gefühllos und uninteressiert. Und nun Angehörige von Jesus, Menschen, die ihm im wahrsten Sinne des Wortes beistehen. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Bis hierher bilden ausschließlich Frauen diesen Beistand Jesu, die Mutter, die Tante, zwei weitere Jüngerinnen. Für unsere Aufstellung ist bedeutsam, wer nicht unterm Kreuz steht, nämlich der engste Jüngerkreis, seine besten Freunde. Auf und davon, nicht zu sehen. Sollten wir die Szene nachstellen, man könnte sie gar nicht weit genug weg positionieren, irgendwo im Keller, ganz in sich und in ihre Angst gekehrt. Erstaunlich, nicht wahr? Die Männer, die 3 Jahre lang zu seinen besten Freunden zählten, sind in seiner Todesstunde ganz weit weg. Der Evangelist Johannes beschreibt die Szene in dürren Sätzen. Kein Wort darüber, wer was empfindet und fühlt. Aber die unterschiedlichen Stellungen und Haltungen selbst sprechen Bände. Die einen sind Jesus zugewandt, schauen ihn an. Die anderen haben sich abgewandt, drehen ihm den Rücken zu. Die Zeiten haben sich nicht geändert. Nur wenige wagen es, Jesus ganz nah zu kommen. Die Masse aber rennt vor ihm weg. Und nun taucht jemand wie aus dem Nichts auf. Der Jünger, den er lieb hatte. Es kommt Bewegung in die Szene. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ich stelle mir vor, wie Maria und dieser Jünger zunächst zu Jesus aufblicken und mitleiden, wie ihnen die Tränen über die Wangen laufen, wie sie starr und unbeweglich vor dem Kreuz stehen, unfähig, ein Wort des Trostes herauszubringen, wie sie nur darauf warten, dass es endlich vorbei ist. Auch Jesus nimmt Abschied, er lässt los. Seine Mutter Maria spricht er distanziert mit Frau an. Er verweist beide aneinander, spricht sie als Mutter und Sohn zusammen an und verlässt dabei selbst als der Sterbende die Position des Sohnes. Wir können Maria und den Jünger förmlich dabei beobachten, wie sie die Köpfe von Jesus wegdrehen und sich anschauen. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Eine neue Familie, die auch über Ostern hinaus Gültigkeit und Bestand hat. Beide finden in ihrer Trauer über den Verlust einen neuen Halt. Der Jünger eine Mutter, die Mutter einen Sohn. Und sie finden ein neues Zuhause, ein geistliches Zuhause, so wie manche, die zum Glauben an Jesus Christus finden, in der Gemeinde eine neue Familie finden. Witwen, Waisen, Singles, Alleinerziehende, Frauen und Männer mit ungläubigen Ehepartnern. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Ich habe Durst. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und starb. Noch einmal Menschen, die Jesus nahe kommen. Sie, die Jesus den Schwamm mit dem Weinessig hinhalten, gehören wohl zu den Soldaten. Ein kleiner Anflug von Mitleid und Menschlichkeit auf der Seite der Handwerker des Todes. Dann ist es vollbracht. Jesus ist tot. Die Szene ist jetzt eine völlig andere. Die Mitte fehlt. Die zentrale Person ist nicht mehr da, wird weggenommen. Wo ist dein Platz in dieser Szene? Wo stehst du hier unter dem Kreuz? Vielleicht bist du ja gar nicht in der Szene, sondern außerhalb. Du beguckst dir alles auf Abstand und aus größerer Distanz. Wie bei einem Kinofilm. Dramatisch, rührselig, traurig. Hängt einem vielleicht noch ein bisschen nach, ein paar Tränchen sind gekullert, aber dann ist es wieder vorbei. Dann kann man wieder nach Hause gehen und seinem Tagewerk nachgehen, so als ob nichts geschehen wäre. Vielleicht bist du wie die Jünger vor lauter Angst und schlechtem Gewissen weit, weit weg, hinter den sieben Bergen, und leckst dort deine seelischen Wunden. Vielleicht vergräbst du dich in deinem Kummer. Oder bist du unter den Soldaten? Du siehst und packst die Dinge pragmatisch an, ohne große innere Beteiligung. Du weißt gar nicht und willst es auch gar nicht so genau wissen, was du da tust. Wie du Jesus beleidigst, missachtest, verletzt. Wie du ihm Kummer bereitest, ihn anpöbelst und bekämpfst. Bist du vielleicht einer von den Delinquenten an Jesu Seite, entehrt, begafft, voller Schmerzen, ohne Hoffnung? Schaust du auf den, der gerade jetzt an deiner Seite ist, oder weg von ihm, weil der dir ja doch nicht mehr helfen kann? Ärgerst du dich vielleicht über Jesus, weil der nicht geholfen hat, als es dir schlecht ging? Oder greifst du nach ihm wie nach einem letzten Strohhalm, um wenigstens noch friedlich zu sterben? Gehörst du, egal ob Mann oder Frau, zu den Frauen, die sich couragiert zu dem halten, der so leidet und dem sie sich verbunden wissen, die ihm beistehen, trotz Risiko, Hilflosigkeit und ohne große Trost- und Mutmachworte? Wo immer dein Platz in dieser Szene ist, du hast die Möglichkeit, dort nicht zu verharren und zu erstarren. Du kannst dich bewegen, den Kopf drehen, einen Schritt machen. Oder, nachdem du die Kleider verlost hast, wenigstens noch den Essigschwamm hinzureichen. Vor allem aber sehe ich in dieser Szene eine Einladung, hineinzuschlüpfen in den Jünger, den Jesus lieb hatte. Manche nennen ihn einfach den Lieblingsjünger, aber das ist falsch. Es ist ja ein Jünger, der sich von Jesus geliebt wusste, mehr nicht. Nicht einer, der von Jesus besonders bevorzugt wurde. Wer ist nun dieser Jünger? Etwa Johannes, einer von den Zwölfen? Steht da doch noch einer von den Jüngern am Kreuz, der Jesus bis zuletzt die Stange hält? Oder ist es ein anonymer Augenzeuge, der sich hier mit seinem Namen nicht hervordrängen will? Ich sage, der Jünger, den Jesus lieb hatte, das bin ich. Und das bist du, wir, von Jesus geliebt. Und unser Platz ist immer wieder unterm Kreuz, auch wenn es dort nicht gerade schön ist. Hier am Kreuz wird seine Liebe zu uns eindrucksvoll sichtbar, wie er sich um uns sorgt, uns nicht alleine zurücklässt, noch an uns denkt, bevor er in wenigen Minuten seinen letzten Atemzug tut. Und wir? Was ist die Herausforderung des Jüngers? Zu Jesus aufblicken, ihm beistehen. Das heißt, nahe bei ihm sein, ganz dicht dran. Und zugleich mich von Jesus hinschicken lassen zu Menschen, die er mir aufgegeben hat, eine neue Familie. Nicht durch Blutsverwandtschaft, aber durch Glauben. Eine verbindliche Gemeinschaft in der Gemeinde der Gläubigen. Amen.